ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe Gespräche, die uns hinter die Kulissen gucken lassen oder uns Menschen mit ihrer Geschichte näher bringen, wie Musikerin Sophie Hunger, Comedienne Julia Brandner oder Demenzaktivistin Sophie Rosentreter.
Es bleibt ja noch was und das ist die Seele, das Gefühl. Menschen mit Demenz werden zu Experten der Gefühle.
In dieser Folge einer meiner Lieblingsgäste, weil er immer so inspirierend ist. Umes Aruna Girinathan.
Talk mit Thies.
Dr. Umes kommt. Und ich so, okay. Dr. Umes. Und dann, der schreibt Bücher. Das ist der Herzog. Das ist der berühmte Dr. Umes. Ich so, okay, reden Sie jetzt über mich? Ich das Gegenteil. Ein schwarzer Hindu, der schwul ist, der Mann ist, der in Sri Lanka davon träumte, in einem Land mit Demokratie leben zu können. Ich brauche aber diese Anerkennung nicht mehr, weil ich weiß, wer ich bin und dass ich hier gehöre, weil mein Wurzel ist so stark. Ja. Da kann der Nordseewind oder Ostseewind gemeinsam kommen. Ich stehe immer noch als Hamburger hier. Ich habe mit der Vernichtung meines Passes in diesem Flugzeug meine gesamte Wut und Trauma der Vergangenheit ins Klo gespült. Und ich habe ihr gesagt, Peggy, ich werde für dich weiterkämpfen. Und dann macht sie ihren Augen auf und sagt sie, für unsere Freiheit.
Umes ist ein deutscher Herzchirurg, geboren in Sri Lanka. Seine Eltern haben ihn 1991, da war er 12 Jahre alt, alleine auf eine Reise nach Deutschland geschickt. Die 8 Monate dauerte dann am Ende, um ihn vor dem Militärdienst im Bürgerkrieg zu retten. Umes hat einen tollen Weg hinter sich, Abitur gemacht, Medizin studiert. Er hat Bücher geschrieben über seine abenteuerliche Flucht, über seinen Kampf um Anerkennung als schwarzer Arzt und auch über den fragwürdigen Umgang mit Krankenhauspatienten. Und jetzt gibt es ein neues Buch. Das hat er geschrieben zusammen mit der 95-jährigen Peggy Parnass. Als Kind ist sie dem Holocaust entkommen, kam später zurück, wurde eine legendäre Journalistin und kurz vor ihrem Tod hat sie mit Umes noch dieses Buch geschrieben über Flucht, über Wut und traumatische Abschiede. Es heißt, Grenzen akzeptieren wir nicht. In diesem Podcast bekommt ihr einige Eindrücke, 2 außergewöhnlicher Leben. Umes erzählt von den großen und den kleinen Dingen, die die beiden in einer kurzen, aber sehr intensiven Freundschaft miteinander verbunden haben. Von der ersten Begegnung erzählt er der beiden vor einigen Jahren in Hamburg bis zu seiner eigenen Flucht als 12-Jähriger aus Sri Lanka, der im Flugzeug seinen Pass zerstören musste. Es war meine 3. Begegnung mit Umes, der ein so herzlicher und offener Typ ist. Es ist ein ganz großes Vergnügen und auch ein Privileg, mit ihm zu sprechen. Wir haben uns in Hamburg getroffen. Das ist ja seine eigentliche Heimatstadt. Zwischenzeitlich war er in Halle, in Bremen, in Mecklenburg-Vorpommern. Und vor unserem Treffen in Hamburg kündigte er ja schon etwas ganz Besonderes an. Er werde Landarzt. Ja, wer will denn sowas? Also ich persönlich finde die Idee großartig, aber sie ist sehr ungewöhnlich. Hat Umes zu viel Fernsehen gesehen? Gut, der Bergdoktor Martin Gruber kam ganz am Anfang auch als Gehirnchirurg aus New York nach Elmau in Tirol. Ich war sehr gespannt, was Umes mir über seine Motivation erzählen würde. Dieses Gespräch ist wieder einmal alles. Es ist ergreifend, es ist traurig, es gibt die leisen, aber noch mehr die heiteren oder auch zumindest leidenschaftlichen Momente. Und er ist ja einer, der bekanntlicherweise gerne dorthin geht, wo es weh tut. Damit meine ich jetzt nicht diesen Podcast. Nein, er hat sich immer sehr für Integration und gegen Rassismus eingesetzt und ist auch direkt nach Dresden zu Pegida auf die Demonstration gegangen, um dort mit den Menschen zu sprechen. Er ist einer, der versucht, die Gesellschaft zusammenzubringen, die Gemeinsamkeiten zu finden und nicht die Unterschiede. Er ist einfach wirklich ein sehr bemerkenswerter Mensch, mit dem du das ganze Leben bequatschen kannst. Und seines bisher ist definitiv ein besonderes, genauso wie das von Peggy Parnass, die ich durch ihn erst richtig kennengelernt habe. Sie war ja Schauspielerin, Gerichtsreporterin, politische Aktivistin, eine, die sehr unkonventionell gelebt hat und, wie Umes es auch formuliert, eine rothaarige Provokation für jeden Menschen, der es gerne bequem hat. Durch dieses Buch habe ich auch erfahren, was für eine tolle Schreiberin sie war. Sie hatte einen ganz besonderen Stil, um über Gerichtsprozesse zu schreiben. Auch da werden wir gleich ein paar Sätze zitieren. Aber über allem steht natürlich ihre Fluchtgeschichte mit einem Kindertransport nach Schweden. Lasst euch die Herzen öffnen von Umes Aruna Girinathan.
ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Danke dir, Christian. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
Peggy Panas ist leider dann doch vor Erscheinen des Buches mit knapp 95 verstorben. Ihr beiden habt euch kennengelernt hier in Hamburg,
genau,
wo wir sind. Habt viele Parallelen entdeckt und anhand eurer beiden Lebensgeschichten wolltet ihr jetzt mal daran erinnern, zu welchem Leid es führt, wenn Diktaturen und Populisten an die Macht kommen, wenn Menschen flüchten müssen, wenn die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und das Schicksal einer einzelnen Person nicht mehr zählt. Da haben sich also zwei wirklich getroffen. Und Grenzen überschreiten ist ein bisschen das Motto, das ihr gemeinsam gefunden habt.
Ich danke dir, Christian. Es ist schön, hast du schön ausgesprochen, auch über den Inhalt des Buches.
Ja, Grenzen akzeptieren wir nicht. Peggy Panas, eine, die man in Hamburg kannte.
Ja,
weiß gar nicht, vor vielen, vielen Jahren wahrscheinlich auch über die Hamburger Grenzen hinaus.
Ja.
Sie hat ja für eine Frankfurter Zeitung, für die Frankfurter Rundschau hat sie, glaube ich, gearbeitet.
Ganz
und für die Zeitschrift Konkret hat legendäre Gerichtsurteile besprochen, Gerichtsprozesse verfolgt. Es ist auf jeden Fall eine Begegnung, die du mit Peggy, deiner Mithamburgerin, gehabt hast, die auch dein Leben, ich will nicht gerade sagen verändert hat, aber doch extrem bereichert hat.
Es hat mich unglaublich bereichert. Also es war für mich so eine Begegnung und eine Entdeckung zugleich. Ich bin tatsächlich von Hamburger Abendblatt eingeladen gewesen für einen Frühjahrsempfang hier im Vierjahreszeiten im Hotel Brecht an Binnenalster und hatte eigentlich vorgehabt, Menschen kennenzulernen, die mir vielleicht helfen, mich wieder zurück nach Hamburg zu bringen. Ich wollte unbedingt Oberarzt werden in Hamburg, in der Herzchirurgie.
Und du warst ja mittlerweile, du warst in Bremen, du warst in Halle.
Genau.
Also du hast verschiedene Stationen.
Ich war in Bad Neustadt, also ich habe viele Bundesländer hinter mir. Und Hamburg ist halt meine Heimat und dort möchte ich ankommen. Und ich komme in diesem Empfangssaal und sehe eine leuchtende Frau mit roten Haaren auf dem Rollstuhl sitzen und daneben ein junger Mann, der ist verrückt, der Neumann. Und der Rainer Neumann ruft in dem Moment, Dr. Umis kommt. Und ich so, okay. Und Dr. Umis, und dann, der schreibt Bücher, das ist der Herzog, das ist der berühmte Dr. Umis. Ich so, okay, reden Sie jetzt über mich? Ja, Sie reden über mich. Und die Peggy schaut mich an und strahlt wie die Sonne. Ich gehe zu ihr und ich kannte sie aus dem Fernsehen. Ich kannte sie auch von den Straßen, weil ich wohne ja auch in St. Georg in Hamburg.
Ja, beide in
St.
Georg.
Und es war für mich das erste Mal die Gelegenheit, dieser wunderbaren Frau zu begegnen und kennenzulernen. Wir haben angefangen zu sprechen ohne Punkt und Komma. Es ging über uns, über meine Familie, über meine Flucht und über ihre Geschichte. Sie hatte so eine Energie, das mich so angezogen hat, dass ich all diese Ziele, die ich hatte, irgendwie, ich will Oberarzt werden, ich will irgendwelche Kontakte knüpfen für irgendwelche Krankenhausträger. Nein, das war mir unwichtig. Wichtig war für mich diese Frau, die damals mit ihren jungen Jahren ihr Heimat, ihr Zuhause verlassen musste und in die Freiheit geflogen ist. Die Sehnsucht hatte, die ich auch als Kind hatte mit 12 Jahren auf Sri Lanka. Nur ich habe all diese Sehnsüchte in Hamburg bekommen. Sie hat es ja damals in Schweden, sie ist ja als Kinderflüchtling mit ihrem Bruder, der 7 Jahre alt war, gerettet worden von ihrer Mutter.
Ja, sie war 11 und wurde mit einem Kindertransport nach Schweden geschickt.
Genau.
Die Mutter wusste, ich werde meine Kinder nie wiedersehen, vermutlich.
Furchtbar.
Kaum vorstellbar. Sie, also die 11-Jährige mit dem 7-jährigen Bruder, nach Schweden, in ein Land, das nicht besonders scharf drauf war, diese Kinder zu nehmen.
Genau, und sie haben ja, und das, ich habe ja lange nicht gewusst, natürlich habe ich in den Schulen Unterricht gelesen von Judenverfolgung und von dem Dritten Reich und was mit Menschen hier in diesem Land geschehen ist, aber dass ein Land wie Schweden damals die Flüchtlinge aus Deutschland nicht aufgenommen hat, man hätte doch Peggys Eltern retten können, wenn Schweden oder andere Länder gesagt hätten, wir nehmen die Flüchtlinge aus Deutschland auf. Nein, sie haben sie nicht angenommen. Und das hat mich so traurig gemacht, das hat mich so wütend gemacht. Und ich könnte Peggy so nachempfinden, was in ihr vorgegangen ist, und ihre Eltern tschüss zu sagen. Natürlich hast sie im 11 Jahren vielleicht nicht ganz gewusst, dass sie ihre Mutter nie wieder sehen wird. Aber die Mutter wusste das und strahlt sie noch. Und beim Abschied, sie winkt mit einem Lächeln. Ach, das ist, wie Peggy das in ihren Büchern schreibt, die in beim Konkret erschienen ist. das hat mich sehr traurig gemacht und das hat mich auch an mich selbst erinnert. Ja. Ich habe in Peggys Geschichte mich erkannt und ich habe gemerkt, wie viel Gemeinsamkeiten wir beide haben. Wenn man von außen sehen würde, eine Frau, die 96, 97 ist, eine ältere Generation, hellhäutig ist, die Judin ist, die heterosexuell ist, die eine Frau ist, die von Deutschland geflogen ist, weil Deutschland sich verjagt hat, was sie für eine Erinnerung aus diesem Land haben muss. Und ich das Gegenteil, ein schwarzer Hindu, der schwul ist, der Mann ist, der in Sri Lanka davon träumte, in einem Land mit Demokratie leben zu können und Geborgenheit zu haben, Frieden und die Freiheit und die Sehnsucht nach Schule und Bildung, und komme nach Hamburg. Wir beide haben, und ich habe gedacht, ey, unsere Geschichten gehören zu unseren Geschichten in Deutschland, ja? Peggys Geschichte ist so wichtig und wir haben uns angefreundet.
Wo habt ihr euch getroffen meist?
Ja, wir haben uns tatsächlich im Café Koppel 66, das ist in der Lange Reihe.
Ja.
Also Koppel 66 ist eine Straße parallel zu Lange Reihe in St. Georg.
Genau, also relativ dicht am Hauptbahnhof in Hamburg. Genau. Also es ist wirklich mittendrin ein sehr buntes Viertel.
Unglaublich bunt. Ich erkenne mich in St. Georg wieder. Es gibt Menschen, die haben viel Geld. Es gibt Menschen, die haben kaum Geld. Es sind unterschiedliche Religionen vertreten. Wenn du in Steindamm unterwegs bist, da hast du eine arabische Ecke, da hast du eine türkische Ecke, da hast du eine indische Ecke, da hast du eine deutsche Ecke, da hast du Frauen, die sich verkaufen, Männer, die sich verkaufen, Drogen werden verkauft. Aber ja, ich finde es nicht schön, aber die gehören dazu, unserer Welt irgendwie dazu. Das heißt, da treffen sich alle Schichten dieser Welt in einem Ort und leben zusammen. Und ja, das ist, dort erkenne ich mich auch wieder und das ist auch mein Zuhause. Und das ist auch letztendlich, auch wenn Peggy immer gesagt hat, naja, es ist nicht meine Heimat, weil sie hatte einfach ein Problem,
ja,
Hamburg Heimat zu nennen, wo ich eigentlich überhaupt kein Problem habe, weil ich habe all diese Sehnsüchte hier erfüllt bekommen.
Na klar, du bist hier gelandet als kleiner Junge. Du hattest ja auch einen Onkel schon hier, glücklicherweise.
Ja.
Und das ist deine Stadt geworden, hast dann in Lübeck studiert, aber du bist ein Hamburger. Du bist
genau
ein Hamburger Jung. Und ich, sie ist mit 11 nach Schweden und war nie Deutsche.
Nee.
Sie ist zum Schluss Schweden geblieben,
ja,
obwohl das Land sie eigentlich gar nicht wollte, anfangs.
Nee, Anfang nicht, aber sie hat natürlich nach dem Tod ihrer Eltern einen Frust in sich bekommen. Sie hat ja sehr viele lieben Menschen verloren.
Ja, die beide umgebracht wurden,
das ist,
in Treblinka, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Und unglaublich. Und weißt du, wenn du in einem Ort geboren bist, wo du mit deiner Familie lebst, wo du zum Kindergarten gehst, wo du auf dem Spielplatz spielst, das ist dein Zuhause. Wenn dein Zuhause von heute auf morgen ein Schrecken ist, wo die Mama angespuckt wird von irgendwelchen Verkäufern und der Bruder im Kindergartenweg getreten ist und dass sie als Juden abgestempelt werden, und das ist ja das Traurige, wo Peggy auch sagt, nein, ich möchte als Mensch gesehen werden. Ich möchte nicht abgestempelt werden als Frau oder als Weiße oder als irgendwas. Nein, ich bin doch ein Mensch. Und das ist ja auch, ich meine, du kennst ja Margot Friedländer, ja? Das ist ja auch, das sind Figuren, wo ich einfach Respekt habe und unglaubliche Inspiration, wenn Menschen von einem Land, wo sie geboren sind, wo sie eigentlich zu Hause sind, verjagt werden und getötet werden und die liebsten Menschen umgebracht werden. Was für ein Wut, was für eine Frustration, was für ein Hass würde man nachempfinden, wenn man Mensch ist. Doch Margot Friedländer wie Peggy, die kommen wieder zurück,
ja,
in dem Land, wo sie nicht willkommen sind und machen Arbeit. Arbeit für die Liebe, für die Menschen, für Frauenrechte, für Homosexuellen. Und dann denke ich, was für eine Energie, was für eine Inspiration.
Das stimmt.
Das ist Wahnsinn, oder?
Ja, und nicht nur Inspiration, du nennst sie auch eine rothaarige Provokation für jeden Menschen, der es ja gerne bequem hat.
Das
ja
ist sie.
Sie
auch
war halt Aktivistin, ja, und sie hat auch wirklich draufgehauen und war auch sicherlich nicht immer einfach.
Nein, sie ist,
aber
weißt du, sie hat die Freiheit maximal ausgenutzt.
Ein Naturphänomen war sie, ne, gewisser Weise. Ich finde das wunderschön. Eine rothaarige Provokation für jeden, der es gerne bequem hat.
Ja, ja, weil sie.
Warum ist sie zurückgekommen? Also, nach Deutschland.
Ja, das ist ein Zufall. Also Zufall, Peggy wollte ja eigentlich gar nicht. Peggy hatte einfach, wenn man ehrlich ist, sehr viele negative Erinnerungen mit Deutschland, mit Hamburg, was man auch wirklich sehr, sehr nachvollziehen kann. Sie war zum Besuch von ihrem Onkel in London und ihr Bruder wollte nicht. Ihr Bruder ist tatsächlich nach Israel ausgewandert. Er wollte mit Deutschland nichts zu tun haben, bis zu seinem Tod.
Ihr 4 Jahre jüngerer Bruder, der mit ihr in Schweden war, der hat sich für Israel entschieden.
Der ist knapp vor 4 Jahren auch verstorben tatsächlich, Und ich habe seine Frau, also Peggys Schwägerin und Nichte und Neffen kennengelernt, schon vorher. Und sie wollte eigentlich ihre Cousine besuchen. Sie hatte natürlich Sehnsucht nach bestimmten Erinnerungen in Eimsbüttel. Das Haus, Elternhaus und da gibt es sogar einen Panas-Platz jetzt im Glück. Ich bin total glücklich, dass Hamburg das ihr das gewährt für die Familie Panas. Und das sind natürlich schöne, positive Erinnerungen. Und eigentlich wollte sie wieder zurück nach Schweden, aber dann ist sie doch hier hängen geblieben. Das kann ich auch verstehen, weil.
Und warum? Der erste Gedanke wäre immer, sie hat sich verliebt.
Ja, das hat sie. Sie verliebt sich regelmäßig und ständig und überall. Das ist auch, wo sie halt keine Grenzen hat, wenn es um Liebe geht. Ja. Gibt es keine, sie ist natürlich heterosexuell, aber ich glaube, sie hat auch gut nachempfinden können, dass man Frauen attraktiv findet. Ja. Sie hat sich verliebt, aber die Liebe hielt ja nicht immer lange. Aber sie hat dann eine Aufgabe auch gefunden in Deutschland. Sie hat ihre Frustration, ihr Wut, Hass ist ein Begriff, den ich nicht benutzen möchte im Zusammenhang mit Peggy. Diesen Wut, die sie hatte, das ist ja in ihr immer wieder hochgekommen. Und kannst dir vorstellen, das ist ja, was bei mir auch manchmal ist, wo ich mich über die Dinge aufrege. Da kommen ja ganz viele Energie. Und diese Energie, das sind so negative Energien. Und es wäre schade, wenn man die einfach verliert. Und Peggy hat eine Eigenschaft, die ich auch, glaube ich, habe. Diese Wut, diese Energie, die dabei entsteht, in politischen umzuwandeln und zu kämpfen.
Ja.
Zu kämpfen, deswegen auch diese rothaarige Provokation, die ist ja nicht bequem für Menschen. Sie hat ein großes Mund, aber sie hat auch wirklich ein großes Mund. Sie hat kein Blatt vor dem Mund gehabt.
Nein.
Wenn es um Gerechtigkeit ginge, wenn es um die Freiheit, die ist auf die Straße gegangen. Sie hat für Minderheiten eingesetzt und gekämpft. Und nicht nur geschrieben, auch laut geschrien. Und
Was hat sie gemacht, also nachdem sie in Hamburg dann war? Ist sie nochmal nach Schweden zurück?
Sie war in Schweden.
Hat sie noch ein paar Koffer geholt?
Sie war in Schweden, aber sie hat hier schon ein Netzwerk gehabt. Sie hatte schon ihre Freunde, ihre Liebschaften und sie hat natürlich ihren Sohn noch in Schweden. Der Sohn, der, glaube ich, von ihr nicht geplant ist, aber er ist da. Mhm. Aber dann hat sie natürlich, sie ist eine Freiheitsmensch. Sie ist keine Frau gewesen, die irgendwie sich einschränken wollte. Also Grenzen hat sie in jeglichem Gesichtspunkt nicht akzeptiert. Und dann hat sie natürlich ihren Sohn und natürlich ist das ein Kampf. Als Mutter hat man natürlich an einer Seite möchte sie die Freiheit reisen, demonstrieren, unterwegs sein, feiern. Auf der anderen Seite muss sie auch für das Kind da sein. Ich glaube, das war für sie sehr, sehr schwierig, dieser Verantwortung nachzukommen, gleichzeitig diese Freiheit zu genießen, die sie immer haben wollte.
Das Kind war dann aber auch bei einer schwedischen Familie.
Genau, war eine schwedische
war
Familie.
War auch sehr gut aufgehoben dort, eine gut bürgerliche Familie,
aber
die
sie
jetzt
wollte,
nicht von Armut betroffen
nein,
war.
Nein, 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 überhaupt
weißt
nicht.
Du,
aber überhaupt nicht. Aber sie wollte schon das Kind irgendwie zu sich holen.
Also, hat sie auch gemacht dann.
Hat sie auch gemacht und das kann man auch nachempfinden. Man kann auch kritisch hinterfragen, wäre es nicht doch besser gewesen, wenn das Kind da ist, wo so Strukturen vorhanden sind, damit er vielleicht ein Zuhause findet. Man kann über vieles diskutieren, das muss man mit ihrem Sohn dann besprechen, aber ich glaube schon, dass er, und das sagt sie auch, das schreibt sie in den Büchern auch, er hat sicherlich darunter gelitten, unter dieser starke Frau, die sehr auf der Bühne, sehr präsent ist. Er war immer dabei und auch mit 12 Jahren, ich glaube, es gibt auch, wo er dann mit 12 Jahren dann, wo sie gesagt hat, du bist schon 12, also du kommst schon zurecht, ich bin jetzt mal 4 Tage weg, ja. Warum? Und das ist sehr schwierig für viele Menschen nachzuempfinden, aber Peggy war ja schon mit 11 Jahren selbstständig und musste diese Verantwortung übernehmen. Und ich habe mich auch gefragt, wie ist es bei mir, weil ich war ja mit 11 Jahren auch selbstständig, habe Obst und Gemüse verkauft Und mit 12 Jahren habe ich die Verantwortung für meine Familie übernommen, bin dann alleine 8 Monate durchgereist. Und ich habe auch, glaube ich, so eine andere Erwartungshaltung, weil ich denke, ich habe es gemacht, andere können auch, aber ich sehe auch, dass nicht alle Kinder mit 12 Jahren das bewältigen können. Deswegen würde ich nicht von einem 12-Jährigen, also ich würde jetzt nicht meinem Patenkinder oder so mit 12 Jahren sagen, du kommst schon alleine zurecht.
Nein, ich glaube, aber ich musstest ja damals, da ist ja gar keine Frage.
Genau, und deshalb ist es so, da hat Peggy, glaube ich, nicht so ganz das trennen können. Aber ich bin so froh und dankbar, dass sie am Ende ein unglaublich gutes Verhältnis mit dem Sohn aufgebaut hat, der wirklich liebevoll mit seiner jetzigen Frau die letzten Tage von Peggy persönlich begleitet hat, ja.
Wo wohnt er? Kim heißt er ja.
Der wohnt in Lüneburg.
Der wohnt in Lüneburg, gar nicht so weit weg von Hamburg.
Nee.
Also hier relativ dicht. Du hast gerade gesagt, Hass ist jetzt kein Wort, das du im Zusammenhang mit Peggy erwähnen würdest. Es gibt aber eine Sache, die sie, glaube ich, so habe ich das verstanden, gehasst hat. Das darf man sagen. Weißt du, was ich meine?
Die hat
Bahnhöfe.
Ja, besonders Hauptbahnhof. Ja.
Den Hamburger Hauptbahnhof.
Weißt du, das ist
da, wo sie Abschied nehmen musste von ihrer Mutter.
Sie hat das tatsächlich auch mal mit dem Begriff Hass beschrieben. Es ist vielmehr, glaube ich, ein Wut, was in ihr hochgekommen ist, wenn sie Hauptbahnhof gesehen hat. Und es ist interessant, weißt du, als ich diese Idee hatte, um ein Buch überhaupt zu schreiben, sie hat mal ein Buch veröffentlicht vor 3 Jahren mit vielen gemeinsam, die letzten Überlebenden. Und sie hat auf der Bühne vor 3 Jahren noch gesprochen, da beschreibt sie den Abschied von ihrer Mutter so bildhaft, so schön und so schrecklich. Ich saß vorne neben Rainer Neumann, ihrem persönlichen Begleiter und Freund, und die Schwägerin und die Nichte aus Israel. Es war so eine Stille in diesem Raum. Ich war nicht da. Ich war gedanklich bei meiner Mutter. Am 6. Januar 1991, wo sie auf die Knie ging, mich anschaute und sagte, weine nicht, du musst aufhören, es geht um die Familie. Der Moment, wo ich die Verantwortung übernommen habe, dieses Bild ist mir hochgekommen, wenn Peggy auf der Bühne erzählt, wie sie mit ihrem 7-jährigen Bruder in den Waggon gestiegen ist, die Mutter immer noch schön fröhlich lächelnd zugewunken hat.
Tut natürlich nur so, einfach um es den Kindern leicht zu machen, eine Normalität vorzutäuschen.
Ich hatte Tränen in den Augen.
Ist es denn ein Bild, an das du vorher nicht so oft gedacht hattest während der letzten 10, 20 Jahre?
Ich glaube, dass man im Alltag Dinge verdrängt, die einen traurig macht. Ich glaube, dass man im Alltag so gut abgelenkt ist. Weißt du, ich arbeite sehr viel im Krankenhaus und es ist ja nicht nur, dass ich im Krankenhaus arbeite, ich mache ja sehr viele Lesungen in den Bücherhallen, in Schulen. Ich schreibe auch, ich habe ja jetzt schon 6 Bücher und das kostet auch Zeit und ich liebe es. Ich liebe es, mit Menschen im Gespräch zu kommen. Und natürlich erinnere ich mich an diesen Geschehnisse, aber die Geschichte von Peggy ist anders. Die kann man nicht ganz mit meinen vergleichen. Ich glaube, es ist schrecklich für eine Mutter, nicht nur nicht zu wissen, was mit den Kindern geschieht, mit dem Wissen, dass sie nicht überleben wird.
Ja.
Natürlich war das bei meiner Mama anders. Sie wusste auch nicht 100%, ob sie den Krieg überlebt. Aber sie wusste nicht, dass sie irgendwie sterben wird, wie Peggys Mama. Peggys Mama wusste es. Sie werden sterben. Die Nazis werden sie ermorden. Und das haben sie auch getan. Und das finde ich schrecklich. Und ich bin so schrecklich, war so traurig. Und ich habe geweint und bin wachgeschüttelt worden von dem Publikum, die Applaus gegeben haben für Peggy, für ihre Geschichte. Und dann habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn die letzten Überlebenden nicht mehr leben? Wer nimmt denn die Verantwortung für das? Ich bin nicht verantwortlich. Ich bin deutscher Staatsbürger. Und ich bin nicht verantwortlich für den Tod von Peggy, Eltern und von Margot Friedländer, von all die Menschen, die noch leben. Aber ich bin verantwortlich für die Gegenwart, für die Zukunft. Und es hat mich so traurig gemacht, dass wir heute noch ja, das mag mal ein bisschen übertrieben sein, aber ich sage es noch, dass heute noch im Bundestag Nazis sitzen, dass diese Menschen das noch erleben müssen, nach dem, was alles geschehen ist, dass sie in diesem Land wiederkommen, die getöten würden und dann Liebe verschenken, Liebe für Menschen und für einen Dialog sorgen, dass sie noch vor dem Tod das erleben müssen. Dafür bin ich mitverantwortlich, weil ich für den Gegenwart verantwortlich bin. Und da habe ich gedacht, nein, wir müssen diesen Staffelstab, das ist, bezeichne ich wirklich so als Staffelstab, wir müssten für diese letzten Überlebenden den Staffelstab übernehmen. Dieses Buch, Grenzen akzeptieren wir nicht, ist für mich ein Staffel, den ich von Peggy geerbt habe.
Wie wirken Trennungen heute auf dich? Was hat diese Trennung von deiner Mutter damals? Hatte sie überhaupt eine Ahnung, wie weit Deutschland entfernt ist? Hatte sie eine Vorstellung davon?
Ich glaube nicht. Ja. Meine Mutter war ja noch nie irgendwo hingeflogen. Die kannte Flugzeug nicht. Ja,
also lebt auch heute noch, ne?
In Sri Lanka. Sie hat inzwischen viele Länder gesehen. Aber weißt du, wie liebevoll sie mich vorbereitet hat in Colombo? Das habe ich, glaube ich, immer mal erzählt, als sie mit mir dann im Hochhaus gefahren ist. Weil da gab es damals, 1991, eine Privatbank, wo man Fahrstuhl fahren dürfte. Dann ist sie mit mir hingegangen, damit ich mit den Knöpfen zurechtkomme, wie ich den Fahrstuhl fahren konnte. Es gab ein einziges Einkaufszentrum 1991 auf Sri Lanka, wo eine einzige Rolltreppe gab. Dann ist sie da öfter mit mir hin, damit ich lerne, wie ich mit Rolltreppen zurechtkomme. Das ist Liebe. Das ist, weißt du, das ist wie ein Schach vordenken. Was passiert mit dem Kind, wenn er allein ist, ja? Unglaublich stark. Und ich habe ja einen Zettel noch wiedergefunden von meiner Mama, von Tagebuch, wo sie geschrieben hat, heute habe ich Umes abgegeben beim Schlepper und ich habe angefangen zu weinen und er hat mich getröstet, dass ich nicht weinen soll, hat sie geschrieben. Verrückt, oder? Ich mich nicht erinnern.
Hast du es bei ihr gefunden?
Ich habe bei
ihr
gefunden.
Im Regal oder?
Nee, sie hat ein Buch geheftet und ich habe geblättert und habe gesagt, Mama, was ist denn da? Das steht doch 6. Januar 91. Ich habe sogar auf dem Handy fotografiert, wie sie das geschrieben hat. Und ja, ich glaube auch, dass ich auch Verantwortung für meine Mutter hatte und ich war ja ein Mamakind und Peggy ja auch, ne? Peggy beschreibt ja, Heimat ist für mich der Platz zwischen den Brüsten meiner Mama. Ja. Und das sind auch manchmal Momente, die sie als Heimat beschreibt. Sie sagt ja, die Begegnung mit ihrem Onkel in England ist für sie das Gefühl von Heimat. Weil Heimat ist ja ein Gefühl, den man nicht immer in Worten beschreiben kann. Dieses Empfinden, weißt du, das ist ja das, was ich habe, wenn ich in Hamburg bin. Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, geliebt zu werden und so sein zu können, wie ich bin. Und das war ja bei Peggy leider in Deutschland nicht so. Ne? Sie dürfte nicht Judin sein, sie dürfte nicht in diesem Land leben, weil sie Juden ist und weil sie die getötet haben. Und das finde ich unglaublich schrecklich. Und ich bin so froh, dass ich Peggy begegnet bin, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir wirklich auch offen und immer wieder über die Schattenseite unserer Vergangenheit sprechen müssen, aber zugleich auch sagen müssen, ich bin nicht verantwortlich für das, was damals geschehen ist, aber ich bin verantwortlich für das, was heute und Zukunft geschieht und vor allem auch gleichzeitig zu erwähnen, was für eine Dankbarkeit und Liebe ich für diesen Land finde, weil ich wäre heute nicht da ohne all diese Möglichkeiten, was unsere Demokratie und Verfassung für mich das ermöglicht hat. Deshalb bin ich stolz, heute ein deutscher Staatsbürger zu sein. Aber ich bin nicht stolz auf das, was mit Peggys Eltern passiert ist. Aber es ist meine Verantwortung, dass das nicht nochmal wieder geschieht. Ja.
Und sag kurz, Trennungen heute. Ja. Sind es Trennungen, wie es für jeden von uns wahrscheinlich einfach eine Trennung ist?
Nein.
Oder was ist da zurückgeblieben von dieser Trennung damals, als du aus Sri Lanka weg bist?
Ich mag Abschiede nicht so gerne. Ich vermeide sie. Wenn ich jemanden umarmen müsste, um zu sagen Tschüss, ich versuche diesen Moment des Abschieds abzulenken und spreche schon über das Wiedersehen, statt Tschüss zu sagen. Das ist vielleicht meine Art, mit Trennung umzugehen. Ich weiß gar nicht, ob ich Verlustängste habe. Ich habe als Mediziner schon gelernt, dass man Menschen verliert. Klar, Menschen werden älter, Menschen werden sterben. Und ich habe eine Art für mich entdeckt, mit Enttäuschungen, Verletzungen, Freiheitsraubungen umzugehen, weil das habe ich ja als Kind schon oft und auch als Mensch zweite Klasse behandelt zu werden. Manchmal, die Menschen geben ja manchmal das Gefühl, du bist nicht gleichwertig.
Das, ja. Das hast du auch während deiner Arztlaufbahn erfahren.
Immer wieder, ne? Immer
also
wieder.
Selbst,
und
selbst
ja,
da.
Du, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin Deutsche zweite Klasse, bin ich aber nicht.
Heute aber immer noch?
Naja, das hat man immer wieder schon, wenn man dann irgendwie Begegnungen hat. Ich bin halt Mecklenburg-Vorpommern, arbeite ich ja, also wo du jetzt bestimmte Parteien, bestimmte politische Richtungen im Vormarsch sind, da geben sie schon, das ist eine nonverbale Kommunikation. Es ist nicht eine ausgesprochene Sprache, das ist das Verhalten der Menschen, wenn du irgendwo bist, in einem Raum bist. Und ich brauche aber diese Anerkennung nicht mehr, weil ich weiß, wer ich bin und dass ich hier gehöre, weil mein Wurzel ist so stark, da kann der Nordseewind oder Ostseewind gemeinsam kommen. Ich stehe immer noch als Hamburger hier und ganz fest, weißt du?
Natürlich. Und das ist auch Heimat für dich. Deutschland ist in dir.
Ja.
Nur zählen tust du noch auf Tamil.
Das ist wirklich wahr. Das ist verrückt. Das ist, ich weiß es nicht, warum. Dass die Rechnungen gehen auf Tamil für mich besser, weil
warum
ich war
wohl?
Damals, ich habe als Kind, ich war ziemlich gut in Mathematik auf Sri Lanka und Mathematik hat einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert in Sri Lanka als Fach. Und dort hat man vieles auswendig gelernt, die Zahlen, man musste mit Zahlen, man musste sogar von einem Klasse reinkommen, muss man eine Rechnung nennen, also eine Zahl, da wird eine Rechnungaufgabe geben, du musst die Antwort geben, sonst musst du zurück, kriegst du Schläge und erst dann darfst du in die Klasse reinkommen.
Nein, das gibt's ja nicht.
Matheunterricht.
Das ist ja eigentlich eher traumatisch, eigentlich eher den Grund, doch auf Deutsch zu zählen und nicht auf Tamil.
Ja, genau, eigentlich, ich bin ja froh, dass ich in Deutschland bin und dass ich in Deutschland das Abitur gemacht habe, weil ich glaube, aus Sri Lanka, da hätte ich so viele Schläge und so viele Verletzungen zugetan, aber nein. Es ist etwas hängen geblieben und das zeigt ja auch, ich meine, natürlich bin ich ein deutscher Staatsbürger, der auch etwas Tamilisches in sich trägt. Das ist ja meine Identität und das ist völlig in Ordnung. Zu meiner Identität gehört ja auch meine Hautfarbe, meine sexuelle Orientierung, meine Religion, Hinduismus, genauso wie, dass wenn ich Curryduft rieche, dass ich plötzlich ein Kind bin, dass ich an meine Großmutter denke. Das ist ja auch ein Wurzelansatz, den ich mitgebracht habe. Auch wenn ich heute gerne Rinderrouladen und Rotkohl mit Klößen essen würde, was lieber ist als Curry. Aber trotzdem bin ich mit diesen Düften von Curry aufgewachsen. Ja?
Natürlich. Zähl mal auf Tamil. 1 bis 10.
Ondu, rendu, mundu, nali, anchu, aru, elu, ettu, ombadu, patu.
Cool. Das ist sehr schön.
Ja.
Ihr schreibt ja auch über das Ankommen, überhaupt generell.
Ja.
Du bist mit dem Flugzeug dann irgendwann gekommen.
Ja.
Und hast, wusste ich bisher noch gar nicht, deinen Pass vernichten müssen.
Ja.
Während des Fluges.
Ja.
Und hast damit die Toilette verstopft.
Das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Toilette nicht verstopft. Wir haben tatsächlich in Afrika lernen müssen, wie man das macht. Man hat uns erzählt und ich hatte natürlich die Verantwortung, nicht nur meine Pässe zu vernichten, sondern Pässe von einer Mutter mit ihren 4 Kindern und ihren Boarding Cards, weil sie war nicht in der Lage, mit den Kindern das machen zu können. Und ich war sehr aufgeregt. Ich hatte Angst, was passiert, wenn die Leute mich erwischen. Und ich war damals 12 Jahre alt und ich habe das tatsächlich innerhalb 4-5 Minuten das alles erledigt.
Und einen Pass zu zernichten, zu zerreißen, ist ja gar nicht so einfach. Der ist
nee,
ja, der
aber
ist ja zäh.
Weißt du, genau, man fragt sich, wo hat man diese Kraft und wo hat man plötzlich diese Energie? Aber wenn du weißt, dass es der einzige Weg ist, das sind so Momente wie, weißt du, damals, als ich die Grenze von Togo nach Ghana überquert bin, ohne Pass, ohne irgendwas, zwischen den Händlern zu verstecken und zu sagen, hey, ich muss da durch. Es gibt keine Möglichkeit. Ich will in die Freiheit. Ich will in die Demokratie. Ich möchte nach Deutschland. Ich möchte zur Schule. Ich möchte studieren. Ich möchte Medizin werden. Dann hast du plötzlich Energie, dass du diesen Pass zerlegst, in Waschbecken Wasser auflaufen lässt und die äußere Hülle, was dicker war, einzuweichen und die Kleinen so zu zerlegen, auf Klo zu vernichten. Und in der Zeit ist schon eingeweicht, dass du die mit Zähnen zubeißen kannst. Also das ist ja so viel Gewalt drin, mit dem du, das ist diese Vernichtung, dieses Pass ist auch zugleich Vernichtung meiner Vergangenheit. Die Trauma, die ich als Kind hatte, dieses, weißt du, als Kind nicht zu wissen, ob ich Mittagessen bekomme, das Kind nicht zu wissen, ob ich überhaupt die Nacht durchschlafen kann und wo ich überhaupt schlafen kann. Und diese Ängste, die ich hatte, in den Bunkern reinzulaufen, weil viele vom Schlangenbissen getötet worden sind, weil es gibt ja keine Elektrizität. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir hatten überhaupt kein Licht. Wir haben eigene Öl hergestellt mit Kokosnussmilch, die man so oft umgerührt hat, dass daraus dann Öl entstanden ist und haben daraus unser Licht bekommen für den Bunker, fürs Haus, ja. Und wenn man all das mit 12 Jahren erlebt hat, dann hat man so viel Kraft, so viel Energie. Und ich habe mit der Vernichtung meines Passes in diesem Flugzeug meine gesamte Wut und Trauma der Vergangenheit ins Klo gespült.
Und es ist so viel verlangt von einem 12-Jährigen. All das zu machen und diese Verantwortung zu tragen und überhaupt diesen Willen zum Überleben aufzubringen. Es ist wirklich, ja, man wundert sich, dass im Prinzip bei dir, zumindest, sage ich mal, psychisch, nicht so viel nachgeblieben ist, dass du jahrelange Therapie brauchst.
Die Therapie braucht dich deshalb nicht. Ich kann dir ganz offen und ehrlich sagen, das sind ja auch Gedanken, die ich habe. Du hast ja oft... Ich habe ja 2 Sachen in mir, die potenziell gefährdet sind, dass man psychische Erkrankungen bekommen kann. Einmal, dass ich homosexuell bin. Man weiß statistisch, Homosexuelle haben häufig eine psychische Erkrankung, weil sie Mobbing ausgesetzt sind, weil sie viele Dinge durchsetzen müssen. Das ist statistische Daten. Und ich habe natürlich als Fluchtkind, die Krieg- und Fluchterfahrung haben, auch eine häufige. Und es wäre eine Lüge, wenn ich sage, nein, ich habe es alles überwunden. Ich habe in den ersten Jahren, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich bin ja manchmal schweißgebadet aufgestanden in der Nacht und ich hatte Angst. Ich habe nur Soldaten gesehen. Und wenn ich mir rückwirkend die Frage stelle, wann hat es aufgehört? Das ist tatsächlich 2006, als ich mein erstes Buch Allein auf der Flucht veröffentlicht habe. Weil ich habe in den Büchern Dinge verarbeitet, meine Gedanken. Ich habe jedes Mal, und das kann ich dir immer noch sagen, auch hier in diesem Buch Grenzen akzeptieren wir nicht, habe ich noch Schubladen in mir entdeckt, die ich vielleicht bisher noch nicht richtig aufgemacht habe, den Peggy vielleicht mir ermutigt hat, diese Schubladen rauszuholen und diesen Müll zu sortieren. Ich bin heute noch manchmal ein Kind, ich möchte manchmal ein Kind sein. Und das bin ich natürlich nicht in der Öffentlichkeit, aber es gibt eine Szene bei meinem Onkel und Tante, wenn ich bei denen zu Hause bin und ich gehe dann direkt in die Küche und hole dann mein Curry und Reis und ich lege mich auf den Couch. Und in dem Moment fühle ich mich wie ein Kind, ja. Weil das ist etwas, was ich nicht erleben könnte. Ich habe einen Abschnitt meiner Kindheit nie so leben können, wie Kinder es haben brauchen. Und den kann ich ja nie wieder nachholen. Das ist weg.
Aber es wird mit dem Älterwerden wird es dir immer deutlicher, dass
da etwas fehlt. Es wird mir deutlicher, dass mir das weggenommen wurde. Und der Krieg hat mir das weggenommen. Deswegen, weißt du, ich kann auch heute diese Bilder von Kriegen in Ukraine, in Russland, in Israel, im Gazastreifen, in Iran, ich kann diese Bilder nicht sehen. Ich kann auch egal mit welchen Argumenten du vor mir sitzt, auch wenn das intellektuell mit Intelligenz nachempfinden hat, ich kann niemals einen Krieg befürworten. Das kann man von mir nicht verlangen, weil der Krieg hat so viel kaputt gemacht, nicht nur in mir, sondern an meine Familie zerstört und meine Kindheit gestohlen, die ich nie wieder bekommen kann. Und all diese Wut und all diese Säumnisse verarbeite ich. Und weißt du, und wenn ich schreibe, wenn ich damit unter dem Volk gehe und darüber spreche, eine bessere Therapie gibt es gar nicht. Deshalb, natürlich habe ich auch Therapie. Meine Bücher, Das Schreiben ist für mich eine Therapie.
Es ist immer so toll, einfach auch wirklich zu erfahren, dass es funktioniert. Und ich merke aber auch immer wieder an Sätzen, die du schreibst, wie wichtig es ist für dich auch mal wieder sich zwischenzeitlich als Kind zu fühlen.
Ja.
Du hast ja auch geschrieben, bei Tante Flora, Onkel Rudi
ja.
und Tante Berti bin ich Kind.
Ja.
Und das ist gut.
Das ist, weißt du, und Peggy ist ja auch Kind, ne? Ja. Und das ist ja, was uns verbindet. Und ach, weißt du, dieses Coverbild, ne? Ich kann mich so gut erinnern, diesen Tag. Sie war so aufgeregt.
Also ihr guckt beide wirklich in die Kamera, du mit einem dunkelblauen Pullover, ein Rollkragenpullover.
Ja.
Sie hat ein dunkelrotes, weinrotes, ja auch eine Art Pullover an. Und der
rote Lippenstift und ihr Rot, also genau. Rot war ihre Farbe,
ja. Nicht das nur die Haare,
unglaublich.
Auch an der Kleidung hat man es gesehen. Und genau, und deine linke Hand geht rüber zu ihr und sie hält auch ihre linke Hand und ihr kreuzt sozusagen die Hände dann in der Mitte. Und haltet euch ganz fest, aneinander fest ein bisschen.
Ja, unglaublich stark. Sie hat mich unglaublich unterstützt. Sie hat auch immer Werbung gemacht für meine Vorträge. Und an meinem letzten Mal, das war Ende Februar dieses Jahr, da konnte sie nicht kommen. Da hat sie an dem Tag kurzfristig abgesagt. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und ich habe sie am 2. März besucht. Und da hat sie schon aufgehört zu essen. Und sie hat kaum gesprochen. Und ich wusste …
War sie zu Hause da noch?
Sie war dann in ihrem Heim.
In ihrem Heim, richtig. Genau. Sie war im Altersheim.
Genau.
Genau, und da hast du sie besucht dann
noch? Ich habe sie besucht und ich habe tatsächlich für mich privat aufgenommen. Und ich habe ihr gesagt, Peggy, ich werde für dich weiterkämpfen. Und dann macht sie ihren Augen auf und sagt sie, für unsere Freiheit, für deine und für meine Freiheit. Und dann hat sie einen Kuss gegeben. Das war ihr Abschied. Und da wusste ich, das ist der Moment der Verantwortung und ihren Kampf möchte ich aber fortführen. Und ich möchte nicht, dass wir einen Unterschied machen, dass wir Juden in die Ecke drängen, dass wir die Christen, dass wir die Muslime hier verurteilen mit irgendwelchen Verbrechen. Ich will Menschen sehen. Ich will Menschen im Vordergrund sehen. Und das ist genau der Begriff von Margot auch. Und Peggy würde es genauso wiederholen. Sei ein Mensch. Ich bin ein Mensch.
Auch das Thema Alter, na, wir haben es jetzt gerade vom sich Kind fühlen, auch Alter darf keine Grenze sein, ist ja heute bei uns auch so, bist du alt, bist du ausgegrenzt und so, aber auch Alter sollte keine Grenze sein und sie war ja sehr selbstironisch auch, Peggy, und ich finde, sie hat das auch so schön geschrieben hier, Seite 97 oben, also Jugend vergeht irgendwann und man sieht es natürlich auch äußerlich und sie hat es dann ja wirklich mit Selbstironie kommentiert. Auch im Bad, wo ich mir die Zähne putzte, habe ich nie in den Spiegel geschaut, obwohl der vor der Nase hängt. Nach ein paar Jahren hatte ich einen glücklichen, heiteren Tag und habe zum ersten Mal wieder mein Gesicht im Spiegel gesehen. Völlig verwundert, dass ich ganz glatt war. Glatt und bildschön. Ich wurde völlig euphorisch, bis mir plötzlich aufging, dass ich nicht glatter geworden war in den paar Jahren, sondern meine Augen schlechter. Das war ein Schlag.
Peggy wollte nie alt werden. Peggy mochte das Alter nicht. Sie hat sich auch nie so richtig mit dem Altern identifiziert. Sie ist irgendwie im tiefsten Innersten doch ein Kind geblieben bis zu ihrem Tod. Und es zeigt auch leider, und das ist wirklich die Wahrheit, sie hat all das noch nicht ganz verarbeiten können. Sie hat natürlich vieles verdrängt, sie hat sehr viel Arbeit gemacht, aber es ist immer wieder hochgekommen. Auch die Zunahme, die rechten Parteien, die Radikalen, da hat sie nochmal, die Vergangenheit kam nochmal wieder im Vordergrund. Und das finde ich wirklich schade und das ist, dafür schäme ich mich, dass wir das nicht geschafft haben. Und was machen wir falsch, frage ich mich. Wir lernen das in den Schulen und vielleicht sollten wir doch noch mehr darüber sprechen. Vielleicht müssen wir das persönliche Geschichten wie jetzt von Peggy ins Vordergrund bringen, weil ich glaube, das Persönliche, ich glaube, das ist das, wo die Empathie gefördert werden kann in jungen Menschen.
Definitiv, sag ich mal, die kräftigste, mächtigste Waffe, die eigentlich die Menschheit hat, ist das Geschichten erzählen.
Ja.
Das ist so viel wichtiger als Philosophien und Theorien und so.
Ja.
Es sind die konkreten Momente, es sind die konkreten Bilder, die hängen bleiben, die Verständnis bringen, die wirken. Und insofern ist das ganz schön von Peggy zu hören. Manchmal sind es aber auch sehr wertvolle Sätze, die wirken. Und ich finde, einer der wichtigsten Sätze für all unser Leben hast du geschrieben, auch auf Seite 97.
Okay, sag mal.
Und der Satz ist wirklich gut und es hat mit dem Alter zu tun. Und du hast geschrieben, ich bin gerne so alt, wie ich bin, weil ich der sein möchte, der in der Gegenwart lebt.
Ja.
Und dann kommt noch und für die Zukunft. Ja, aber das ist der wichtigste Satz.
Ja.
Ich bin gerne so alt, wie ich bin, ja, weil ich der bin, der in der Gegenwart lebt.
Ja.
Das ist ja das, was ganz viele vergessen.
Ja.
Ja, fühlen sich alt und hässlich und sowas. Und der ist gut, der Satz.
Ja.
Der ist richtig, richtig gut. Ich bin gerne so alt, wie ich bin.
Ja.
Denn nur dann, wenn du das akzeptierst, kannst du in der Gegenwart leben.
Ja.
Und dass es darum geht, wissen wir eigentlich alle, auch wenn wir es nicht schaffen unbedingt, ja, im Hier und Jetzt zu sein und nicht an morgen zu denken oder an die Vergangenheit, wo alles viel schöner war und jünger.
Ja.
Aber es geht nur in der Gegenwart leben. Alles andere ist verschwendete Energie.
Ja. Genau. Und das ist schön. Man kann in der Gegenwart sein und träumen. Und das macht auch eine Freude. Ne? Und ich finde es auch, ich bin 47 Jahre alt und ich bin gerne 47. Und ich freue mich, wenn ich 48 bin. Und ich freue mich auch, wenn ich immer mal 90 werden kann. Aber wenn ich mit 80 dann sterben sollte, dann ist das so. Aber dann bin ich auch 80 geworden. Also ich finde, es ist wichtig, dass wir uns, so wie wir sind, auch akzeptieren.
Ja.
Und dann können wir auch glücklich sein.
Wenn du allerdings 100 werden möchtest, solltest du nicht so viele Schokolade essen. Was für eine Beziehung hast du zu Schokolade?
Eine ganz besondere Beziehung habe ich für Schokolade. Das ist auch, da bin ich auch ein Kind. Weißt du, als ich im Flughafen damals mit 13 Jahren gestrandet bin und ich war so erleichtert. Ich war so erleichtert und dankbar. Ich konnte aufatmen. Aber ich war so müde, so hungrig, bin ja eingeschlafen auf diesen Sitzliege. Dann bin ich ja wach geworden durch eine Maschine, der geputzt hat. Da habe ich gedacht, was für ein Gerät, was hat Deutschland für moderne Geräte damals, ne? Und dann kamen Bundesgrenzschutzbeamte, die haben mich mitgenommen in ein Kammerchen. Die hatten so grüne Uniformen, die waren so groß und mächtig und hatten Waffen und ich hatte Angst. Ich hatte Angst vor uniformierten Menschen. Das sind die Prägungen aus dem Kindesalter, aus dem Krieg. Menschen, die Waffen haben, die töten. Und ich habe mich nicht getraut, diese Leute in den Gesicht zu schauen. Ich schaute auf den Boden und war so angespannt. Ich war so müde und hatte Angst, Verzweiflung und so einen Hunger. Dann kommt jemand, vor dem ich Angst habe, wo ich denke, der könnte Mörder sein, der könnte Menschen töten, und gibt mir ein Stück Schokolade. Und ich habe dieses Schokoladenstück genommen, der ist mir auf der Zunge verschmolzen. Ich war so glücklich. Ich war so glücklich, nicht weil es Zucker im Blut gestiegen ist, nein. Diese Geste dieses Mannes, der mir diese Anspannung weggenommen hat, diese Vorurteile, die ich hatte, von einem Menschen, den ich gar nicht kenne, weil ich meine, weil er eine Waffe hat, dass er ein Mörder ist, der ist in die Luft geblasen worden, weg, das war weg. Und die Packung lila, die kann ich nicht vergessen. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, ich glaube, ich meide so ein bisschen auch manchmal, weil, obwohl es eine schöne Erinnerung ist, ich bin in dem Moment ein Kind. Ich bin 13 Jahre alt. Und ich möchte ja nicht 13 Jahre alt sein. Ich möchte ja so alt sein, wie ich bin. Deswegen merke ich, ich meide das und ich kaufe sie auch irgendwie nicht so, glaube ich, weil... Aber wenn ich das Geschenk bekomme, dann esse ich sie gerne. Und ich liebe es.
Aber du kaufst keine bewusst. Also du meidest es eher.
Ich kaufe bewusst auch keine Schokolade für mich. Das habe ich so für mich. Weißt du, ich habe ein Gesundheitsbuch auch geschrieben, Herzensdinge. Und ich kann ja nicht als Mediziner für Menschen Aufklärungsarbeit machen. Deswegen, also ich habe noch nie Alkohol getrunken, noch nie geraucht. Und ich...
Im Gegensatz zu vielen anderen Ärztinnen, die...
Ich kaufe auch keinen Zucker mehr. Ne? Also ich benutze keinen Zucker mehr.
Oh, du schaffst das?
Ja, das geht. Also wir sind ja Gewohnheitstiere. Man kann sich darauf, wenn du 3 Monate schaffst, auf etwas zu verzichten, dann schaffst du das. Die 3 Monate sind hart. Vielleicht sogar 6 Monate. Und ich liebe Schokolade. Also wenn du mir eine Schokoladenstück schenkst, ich würde sie sofort aufessen.
Also du würdest dich auch freuen.
Ich freue mich immer über Schokolade, nur ich kaufe sie aktiv nicht.
Ja, das ist
es gibt, weißt du, und da siehst du wieder, ne? Da kommt dieses Kindsein oder Kind sein zu wollen, wieder hoch. Das sind Bedürfnisse, die man hat. Deshalb glaube ich schon, dass ich gewisse Schaden habe durch den Krieg, durch diese Flucht. Aber es ist mir bewusst und ich kann damit sehr gut umgehen.
Mhm.
Weißt du? Und das ist das Schöne, glaube ich.
ist es nur der gesunde Aspekt, dass du also jetzt keinen Zucker isst, was ja total Sinn macht, ja, ja, auch wenn es nicht leicht ist? Oder wie viel Eitelkeit ist auch damit drin?
Nein, es ist tatsächlich so, dass ich sehr viele Studien gelesen habe. Ich habe, als ich das Buch geschrieben habe zum Herzgesundheit, wollte ich Menschen Aufklärungsarbeit machen. Und ich habe festgestellt, man redet da immer wieder so von Rauchen, das gefährdet die Gesundheit, und Alkohol, das ist nicht gut. Ja, Zucker ist mindestens genauso ungesund. Und das darf man nicht vergessen. Und ich esse, ich liebe es, Süßes zu essen. Und deshalb ist es für mich schwierig, wenn Schokolade zu Hause ist, das nicht zu essen. Aber wenn ich aktiv nicht mehr kaufe, es ist eine Kontrolle. Genauso wie, ich schaue mir unglaublich gerne abends Talkshows, die Polit-Talk. Also, kennst du Sabine Christiansen
früher? Von früher, ja, war ja, klar. Eine der ersten großen Talkshows.
Ich habe diese Frau geliebt. Oder Maisberger und so alle. Ich liebe diese Frauen, diese starke Frauen, die Talkshows machen. Und ich gucke ja auch kein Fernsehen mehr. Weil ich damit, also ich kontrolliere mich, also über ich, also das ist da über ich, der Vernunft über mir kontrolliert meine eigenen Bedürfnisse, damit der Vernunft etwas im Vordergrund kommt, aber trotzdem bin ich immer noch ich, weil ich liebe Schokolade.
Ich glaube, mit dieser Kontrolliertheit bist du aber wieder ganz anders als Peggy Parnass,
ja,
wahrscheinlich.
Genau, ja.
Ich glaube, die hat einfach nur gelebt. Die hat einfach gelebt, nur gemacht.
Ja.
Und ich will nur zum Schluss zu Peggy jetzt einmal nur kurz etwas von ihr zitieren, denn sie war eine legendäre Journalistin, weil sie eine so besondere Art hatte, über Gerichtsprozesse, auch teilweise Nazi-Prozesse,
Spiegel-Bestseller gewesen, 70er Jahren, Prozesse
zu berichten.
Ja.
Und ich will nur ganz kurz zitieren, weil mir das eine solche Freude gemacht hat und ich kaum fassen konnte, dass jemand einfach so krass schreibt. Denn es sind keine, schreibst du ja auch in dem Buch, nüchternen juristischen Berichte. Es sind kleine Tatsachenromane, Taschenromane, nicht Tatsachen, Taschenromane mit ausgeprägten Charakteren und viel Sinn für Details. Da schreibt sie dann, Hahn sieht aus wie eine Mischung aus ausgelaugtem Kirchenvater und besonders miesem Baby. Der kleine rosa Mund und die lange spitze Nase tief nach unten gezogen. Er hat auch etwas von einer alten Frau an sich, welke rosa Haut. Fand ich wunderbar. Ja, oder der Fall ist trist. Aber das kannst du ja vielleicht einfach mal lesen. Ab hier, komm, gib uns diese Passage mal. Du hast sie ja auch aufgeschrieben.
Der Fall ist trist. Kollegen meinten, lohnt nicht. So sitze ich allein auf der Pressebank, als die kleine Angeklagte an der Seite ihres fast 2 Meter langen Wahlpflichtverteidigten Hans-Jürgen Bauer in den Gerichtssaal kommt. Armes Ding. Man könnte sie mitnehmen und neu ausstaffieren, neu frisieren, vielleicht Kontaktlinsen. Ihre Antworten kommen bei jeder Frage wie beihändigen Schlägen beim Tennisdruck. Sie weiß alle Daten, Namen, Zahlen, medizinische Fachausdrücke, wie ein Computer. Sowas habe ich bisher nur in Quiz-Sendungen erlebt. Das ist Peggy. Peggy hat, dadurch war ja unglaublich berühmt. Die Leute haben ja damals, konkret Magazin, das ist ein linker Magazin, der war ja damals sehr bekannt. Die Leute haben konkret gekauft wegen Peggys Schilderungen, wegen ihrer Sprache. Ja. Der Umgang mit den Mördern, mit Angeklagten, die Beschreibung und auch eine verstehen zu wollen,
Natürlich. Also
dieses zwischen den Zeilen.
Nicht nur Täter, sondern sie hat ihn auch immer als Mensch beschrieben.
Als Mensch.
Der er auch irgendwann mal war, als er ins Leben gestartet ist, bevor Dinge passiert sind, die diese Menschen auf eine schlechte Bahn gebracht haben. Aber sie hat dann noch echt eine Größe versucht, auch einen Mensch zu beschreiben und nicht nur einen bösen Täter.
Das gibt es heute kaum noch. Also es gibt selten Menschen, sie hat den Mensch im Vordergrund gesehen. Und das ist sie. Und das ist ja, das geht ja immer wieder, ne? Also diese Provokantin, die Kritikerin, die könnte man auch als Linke abstempeln oder was auch immer. Sie hat immer den Mensch im Vordergrund gestellt. Deswegen hat sie ja auch für die Minderheiten, die hat sie geholt. Das ist nicht der schwule Mann, das ist ein Mann, das ist ein Mensch. Das ist nicht nur die Frau, das ist ein Mensch. Ja, das ist nicht nur der Mörder, auch er ist ein Mensch, ne? Und das kommt, finde ich, immer wieder bei Beschreibungen. Und die geht auch in kleinen Details, wenn sie dann über die Nase schreibt oder über den Mund und so.
Super.
Das sind ja Aufnahmen, die nicht jeder das bewertet, aber sie bewertet sie, sie beschreibt sie. Und das ist das sind schöne Dinge, gerade in so einem schwierigen Prozessverlauf, wo juristische Texte, die sind ja so trocken, wenn man ehrlich ist. Als Mediziner finde ich, oh Gottes Willen, wie kann man Jura studieren? Respekt und ne, Hut ab. Aber wie sie diese Fälle beschreibt, das ist Kunst.
Ja, ich finde es super. Kesse Vaterkleidung finde ich sehr schön. Oder eben auch ihre Antworten kommen bei jeder Frage wie beidhändige Schläge beim Tennis zurück. Ja. Ich finde es einfach wirklich sehr schön. Ja. Ich habe so richtig Bock, mehr zu lesen von
ihr. Ja, die Prozesse musst du lesen. Das Buch ist eine, kann man bei eBay oder so. Ich hab eins tatsächlich mit dem Autogramm bei mir liegen.
Siehst du, ich wollte es mir jetzt gerade ausleihen von dir, aber nicht mit dem Autogramm. Nee, zu wertvoll.
Ich organisiere mal.
Aber das ist wirklich ganz schön. Und sie ist ja wirklich ihren Weg gegangen. Sie war unbequem, hat sich Dinge nicht bieten lassen. Ja. Da warst du anders. Da warst du vorsichtiger in deinem Weg, unsicherer. Du hast auch geschrieben, du hast dich im Prinzip auch schwer getan, Chirurg zu werden auf diesem Weg, weil die auch immer wieder Grenzen
Ich habe versucht, auch über diese Dinge irgendwie auch in meine Lesung, ich mache ja sehr viele Lesungen jetzt mit dem Buch auch, versuche zu verstehen, warum, weshalb. Natürlich sind wir unterschiedlich. Weißt du, ich bin ja dankbar für all das, was ich habe. Deutschland war ja nicht mein Zuhause. Deutschland war für mich fremd und ich selbst war ja auch sehr fremd, als ich hier angekommen bin. Und dass ich heute so stolz drauf bin auf meinem Land, auf die Menschen, auf unsere Grundwerte, hat ja damit zu tun, dass viele Menschen mir die Türen geöffnet haben, meine Träume verwirklicht haben. Und deshalb bin ich immer noch anders mit Dankbarkeit. Natürlich bin ich heute, ich bin nicht deutsche zweite Klasse, aber trotzdem habe ich einen anderen Weg geschlagen. Und Peggy war ein Kind dieses Landes. Peggy ist hier geboren. Man hat sie weggejagt. Man hat ihren Kindheit gestohlen, ihre Eltern ermordet. Und sie kommt mit ihrem Wut und Frustration. Und da ist so viel Energie und Kraft drin. Da reichen die Doppelschläge des Tennis in Rautenburg auch nicht mehr. Ne? Also da ist so ein Gewalt, ein Wucht drin. Ja. Das ist mehr als eine Atombombe. Und das kann man verstehen. Und ich bin natürlich etwas diplomatischer, etwas vielleicht politischer, etwas zurückhaltender.
Also sie wäre auch noch nicht schneller Oberärztin geworden als du mit ihrer Art. Im Gegenteil.
Nicht.
Also ich glaube noch viel weniger.
Wahrscheinlich nicht.
Weil das ja sehr wenig taktisch war.
Ja.
Und das ist bei dir ja anders.
Genau.
Und ich weiß ja, du bist ja jetzt wirklich auch von verschiedenen Stationen zu Stationen gegangen, auch immer wieder so ein bisschen höher gerutscht. Letztes Mal warst du in Halle.
Ja.
Dort an der Klinik, da bist du aber nicht mehr.
Nee, ich war tatsächlich dort Oberarzt gewesen und arbeite ich tatsächlich in der Kardiologie in Bremen und in der Herzchirurgie in Rostock. Aber ich habe für mich langfristig eine Entscheidung getroffen, mit dem ich sehr, sehr zufrieden und glücklich bin. Ich gehe ins Land. Ich werde Landarzt.
Das ist eine Sensation.
Das ist verrückt.
Wirklich, das
ist wirklich verrückt. Ab September gehe ich in eine Allgemeinpraxis in Heiligenrode, das ist bei Bremen hier in Niedersachsen, und werde 2 Jahre meinen zweiten Facharzt Allgemeinmedizin machen und möchte langfristig raus. Ich möchte zu den Menschen. Weißt du warum? Der Ansatz ist, ich habe im letzten Buch, Herzensdinge, da geht es darum, ich möchte nicht nur die Verantwortung für kranke Menschen übernehmen. Ich möchte auch die Verantwortung für Gesundheit unserer Gesellschaft übernehmen. Und wenn man die Frage stellt, welche Berufsgruppe von den Ärzten ist der die Gesundheit maximal fördern kann? Das ist der Hausarzt. Das ist der Landarzt, weil das ist der zuerst Menschen sieht, der auch gesund ist. Und wenn er da Dinge rechtzeitig erkennt und aufklärt, so können wir die Gesundheit unserer Gesellschaft langfristig fördern. Und ich glaube, ich kann meinen Beitrag auch langfristig voranbringen. Und ich freue mich darauf, die Menschen zu sehen, mit denen zu streiten. Ich will auch in den Gemeinden gehen, mal zu bestimmten Gesundheitsthemen Vorträge machen.
Mhm. Und nicht, dass du das zu sehr idealisierst, das Leben auf dem Lande, Umes.
Nein.
Denn,
ich werde schon in Hamburg
keiner,
bleiben.
Keiner will Landarzt sein, im Prinzip.
Ich möchte das. Ich möchte gerne, es ist nicht weit. Guck mal, ich bin in Hamburger und ich bleibe immer bis zu meinem letztem Atemzug werde ich Hamburger bleiben und ich wohne in St. Georg und da bleib ich auch wohnen, aber ich werde noch zusätzlich in Bremen wohnen, werde in Niedersachsen arbeiten.
Tagtäglich, 5 Tage die Woche.
Ja, 5 Tage die Woche.
Von morgens bis abends,
aber
mit deiner Praxis.
Wir haben natürlich die Abmache, dass wenn ich Vortrag mache, wie Lesung, wenn ich irgendwo eingeladen bin, habe jetzt eine Agentur gefunden in Köln, die organisieren das, dann mache ich natürlich Lesung, weil das ist auch wichtig.
Der Landarzt, ja. Finanziell auch schwierig oft. Als Herzchirurg würde ich vermuten, verdienst du mehr als Landarzt.
Ich würde, denn
das kriegst das weniger kannst du nicht mal richtig aussprechen.
Anfang klar.
Als Landarzt.
Ich würde aktuell weniger verdienen, das stimmt. Aber weißt du, was ich für einen Vorteil sehe? Dass ich sein kann. Ich habe niemanden zwischen mir und dem Patienten.
Und Menschen, die mit dir sprechen können und nicht unter Narkose.
Ich habe keinen Controller, der mir sagt, wie ich Medizin machen soll. Ich habe keinen Mensch, der mir sagt, dass ich einen demenzkranken Patienten noch am Herzen operieren soll. Nein, will ich nicht. Ich werde diese Menschen überzeugen, das nicht zu machen. Ich kann auch mal sagen, nein, ich würde das bei meiner Mutter nicht empfehlen. Das kann ich mir erlauben als niedergelassener Landarzt. Im Krankenhaus sind meine Hände gebunden. Deshalb freue ich mich, frei zu sein. Und ich sehne mich ja nach Freiheit, wie Peggy auch.
Und du wirst Hamburg erhalten bleiben, deine Stadt, in der du aufgewachsen bist. Und ich habe jetzt erst mitbekommen, du hast damals in einem Restaurant gearbeitet und hast Teller gewaschen.
Ja.
In Hamburg. Und das war das Restaurant von einem ehemaligen Fußballer.
Ja, Walter Frosch.
Von St. Pauli. Walter Frosch. Und Walter Frosch war mir bis vor 2 Wochen noch gar nicht wirklich so ein Begriff, bis ich diese eine Szene bei YouTube gesehen habe, die so unendlich lustig war. Und dann lese ich zufällig gestern, vorgestern, du hast bei Walter Frosch gearbeitet.
Ja, Walter Frosch ist unglaublich ein toller Mensch.
Alter, was für eine Type.
Ja.
Wirklich lange Haare, Schnäuzer.
Ein Mensch. Er war ein Mensch. Und er hat auch Menschen als Menschen gesehen. Und ich bin stolz darauf, dass ich für ihn in seinem Restaurant, damals ein Restaurant Antikes, am Siemensplatz in Eppendorf war das, Lockstedt, da habe ich gearbeitet und so noch sogar während des Studiums bin ich immer Freitag rübergefahren, habe Freitagabend, Samstag und Sonntag gearbeitet. Und er hat mich einmal im Krankenhaus im UKE im Gelände gesehen, der ist ja leider verstorben, als er krank war.
Ja.
Und hat er mich angefasst an meinen Schultern und hat gesagt, ich bin stolz auf dich. Und er war wirklich stolz auf mich. Und ja,
das ist
toller
witzig.
Mensch.
Ich weiß gar nicht, ob du dieses Video kennst. Es ist 17 Jahre alt ungefähr und wir können es das zusammen mal angucken.
Ja.
Also es ist Walter Frosch.
Ja, Walter Frosch, kurz vor der Pause nach der Ausgleich.
Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen.
Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, das Ergebnis.
Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis eigentlich verdient für die anderen. Aber ich beide Hand werden wir mal zulegen.
Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin?
Zigaretten.
Bitte?
Zigaretten.
Jetzt erstmal eine durchziehen?
Nachher.
Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff?
Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich es noch dabei gehabt.
Okay, danke schön.
Was für ein
Typ. Das ist ein Kettenraucher.
Der hat wirklich die Zigarettenpackung unten in die Stutzen, so eckig, siehst du diese Form, die sich da so abzeichnet unter dem Stutzen, dem Fußballstrumpf.
Ja.
Und wie herrlich. Und so ist er dann aufs Feld. Das war, glaube ich, ein Benefizspiel am Ende nach seiner großen aktiven Karriere.
Das war ein Victoria-Stadium, glaube ich. Sieht so aus, oder ist das St. Pauli? Eine weiß nicht. Könnte auch St. Pauli sein, genau.
Na, eins von beiden. Auf jeden Fall. Ja. Mir hat zufällig jemand vor kurzem dieses Video gezeigt. Ja. Und gestern lese ich irgendwo, du hast bei Walter Frosch gearbeitet.
Nee, der weiß ja auch, dass ich das Rauchen schon immer gehasst habe. Also wenn ich das sagen darf. Aber weißt du, das ist ein toller Mensch einfach. Der hat mich wirklich respektiert als Mensch. Ne?
Na,
er hat mich nicht als Tellerwäscher gesehen. Und deshalb, also ich bin tatsächlich, also ich bin kein großer Fußballfan. Wenn St. Pauli spielt, da schlägt mein Herz doch ein bisschen doller.
Gut.
Kann man auch verstehen.
Kann man verstehen. So, ich habe für dich noch ein paar Sätze. Wir machen eine kleine Autorkorrektur. Du bist der Autor. Vervollständige folgende Sätze spontan.
Okay.
Was ich genauso machen werde wie der Bergdoktor.
Dass ich einfach die Zeit nehme für Menschen, die mit denen nicht nur über deren Krankheit sprechen, sondern auch über Privatleben.
So, wie der Doktor das auch macht. Typisch deutsch an mir ist...
Ich hasse es, wenn jemand unpünktlich ist.
Ah, interessant. Ja, ja.
Und bei mir selbst auch, wenn ich unpünktlich bin. Ich ärgere mich darüber.
Was meiner Mutter an mir auffällt, und sie auch irgendwann schon mal gesagt hat.
Sie hat nicht gesagt. Ich glaube, es fällt ihr auf, dass ich auf Männer stehe.
Aber es weiß sie. Also habt ihr darüber gesprochen noch?
Nein. Noch nie.
Okay, aber sie weiß es, weil ihr irgendjemand ja auch die Bücher übersetzt. Also spätestens seit KI können alle deine Bücher auch in ihre Sprache übersetzt
wahrscheinlich
werden.
Wahrscheinlich, ja. Sie beobachtet sehr viel und sie merkt auch, dass ich, wenn ich jemanden interessant beobachte, das kriegt sie mit. Ich beobachte sie auch.
Und hat sie ein Problem damit?
Ach, weißt du, meine Mutter hat mich einmal angerufen und sagte, das ist ein Cousin von dir in London, ruf ihn mal bitte an. Der lebt wie jetzt wie eine Frau. Wenn das für dich so komisch ist, bitte gib ihm nicht das Gefühl, weil das würde ihn verletzen. Die Eltern haben 8 Jahre keinen Kontakt und sie hat ihre Cousine überzeugt, dass sie wieder Kontakt aufnehmen. Und dann sagte sie, wenn unser eigenes Blut, eigenes Kind, wenn wir so behandeln, was glaubt ihr, wie andere fremde Menschen sie behandeln? Das geht nicht. Ich war stolz auf meine Mama.
Das ist aber wirklich toll.
Ja.
Wann warst du zuletzt in Sri Lanka?
Ich war im Februar dieses Jahr.
Okay, warst schon da. Hast du da auch wieder dein Band mitgebracht?
Ich habe
jedes Mal kriegst Tempel, du so ein kleines geflochtenes Bändchen, das trägst du um den Hals.
Genau.
Es ist immer eine andere Farbe wieder, das ist jetzt sehr bunt.
Genau, ich habe ja normalerweise um den Arm, als Chirurg ist es schwierig, also wenn ich dann wieder im Landarzt bin, dann könnte ich das machen. Mhm. Und das ist jedes Mal so, wenn ein Tempelfest ist, dann am Ende kriegt man, und ich bete auch regelmäßig und wenn ich Sorgen habe, Gedanken habe, wenn mir irgendwas Schwieriges am Herzen, dann berühre ich diesen Band und schließe meine Augen und ich bete auch manchmal für andere Menschen, wenn ich auf der Straße sehe, da ist jemand, so ein älterer Mensch, so geschwächt, dann bete ich, gib diesem Mensch heute etwas mehr Kraft von mir.
Kannst du eigentlich Landarzt werden? Ich meine, du bist ausgebildeter Chirurg.
Ja.
Hast du die Ausbildung auch für den Allgemeinmediziner?
Habe ich nicht. Das mache ich jetzt in 2 Jahren. Es gibt
Geht
das
parallel dann?
Genau. Ich bin da Herzchirurg und Notarzt und habe jetzt die Möglichkeit, 2 Jahre unter Aufsicht eines Praxisinhabers, das ist in Heiligenrode in Niedersachsen, und der wird mich 2 Jahre lang ausbilden und dann bin ich tatsächlich Allgemeinmediziner und weil ich im Land arbeiten werde und möchte ich auch, dann werde ich Landarzt.
Sehr schön. Und deiner Mutter geht's gut?
Meiner Mama geht's gut. Ich habe jetzt einen Flug für sie gebucht, Anfang Juli nach Toronto. Meine Schwester aus England kommt mit 3 Kindern nach Toronto. Mein Bruder aus Buffalo kommt mit den 3 Kindern nach Toronto, sodass 9 Nichten und Neffen bei meiner Schwester in Toronto sein werden, mit allen Geschwistern. Und das wäre tatsächlich das 3. Mal in meinem ganzen Leben, dass wir ein Familientreffen machen.
Hast du jemals das Gefühl gehabt, du würdest gerne in Sri Lanka praktizieren, operieren, um auch dort vor Ort etwas zurückzugeben?
Ich habe manchmal einen Wunsch. Es ist ein innerer Bedürfnis, etwas zurückgeben zu wollen. Das Glück, was ich bekommen habe, mit Menschen zu teilen, die dieses Glück nicht bekommen haben. Ich mag das heute anders. Ich habe 4 Studenten, also jetzt aktuell 3 Studenten, die ich finanziere, die Pflegestudium machen. Ich habe 4 andere Kinder, die ich Schulbildung finanziere. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dort arbeiten zu können, leider ist es so, dass unsere Ausbildung, deutsche Ausbildung ist dort nicht anerkannt.
Krass, oder?
Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn, die sind jetzt dabei, dass sie langfristig das machen wollen, weil die Ärzte aus Sri Lanka auch auswandern. Und ich für mich, wenn die Anerkennung da ist, wenn ich auf Sri Lanka bin, habe ich überhaupt kein Problem, mal Nachmittag 4 Stunden mal ärztlich tätig zu sein. Und wenn ich Allgemeinmedizin noch habe, das ist ja auch genau das, was sie brauchen, die Menschen in den Dörfern. Du, ich habe da kein Problem zu sagen, hey, ich mache jeden Tag 4 Stunden Sprechstunde, komm dahin, hier ist ein Spendentopf, schmeiß da einen Rupi rein. Oder auch nicht, kein Problem, wenn nicht. Und damit habe ich kein Mittagessen schon gekauft, ja, weil ich brauche ja kein Geld von den Leuten dort.
Ja. Wie schmeckt dir eigentlich das Obst in Deutschland?
Also ich mag gerne, in Deutschland esse ich ja regelmäßig Äpfeln, das ist so mein Ding.
Okay, das ist ja auch was richtig Deutsches. Die
Obst,
schmecken auch gut, ne?
Ja, aber Obst, was ich gerne als Kind immer gegessen habe, wie Mango zum Beispiel oder Bananen oder Ananas, das schmeckt hier nicht, das kannst du nicht. Nein, das isst man in Deutschland nicht. Das sollte man wirklich dort vor Ort machen. Und das tue ich auch.
Ja.
Wenn ich auf Sri Lanka bin, habe ich ganz viel Gemüse. Ich bin häufig vegetarisch unterwegs. Ab und zu liebe ich doch den Fischcurry, weil das schmeckt am besten dort.
Sehr schön. Umis, es war wieder eine wunderschöne Begegnung.
Ja, danke.
Eine super interessante Begegnung. Diesmal hast du von Peggy erzählt, nicht nur von deinem Herzen.
Ja.
Man kann den letzten Podcast auch anhören, wie liebevoll und begeistert du von dem Herzen, diesem schönsten Organ von allen, erzählst, mit welcher Leidenschaft und Inbrunst.
Yeah.
Ja, diesmal hast du von Peggy Panas, dieser wirklich besonderen Hamburgerin mit einer nicht so schönen Geschichte, hast du geschrieben, ihre beiden Eltern sind ja umgekommen im Holocaust und es gibt einen Stolperstein in Hamburg für ihre beiden Eltern.
Yeah.
Und da steht einfach nur drauf,
für die Liebenden.
Die Liebenden.
Die Liebenden.
Wie kamen Sie darauf? die Liebenden.
Ja, das begleitet sie. Also das, sie bezeichnet ja nicht nur ihre Eltern so, auch all die Menschen, die um sich herum ist und ihr Liebe und Geborgenheit schenken. Ja. Und ich glaube, mich wird sie auch dazu zählen und auch Rainer Neumann, ihr Ex-Freunde, und weil sie einfach von denen ganz viel Liebe gekriegt hat, ne?
Ja.
Und sie hat sich ja immer wieder zurück an die Liebe erinnert. Und diese immer wieder mal, da hat sie, glaube ich, immer eine Schublade gehabt, voller Liebe von ihren Eltern. Und jedes Mal, wenn sie traurig und frustriert war, hat sie diese Schublade aufgemacht, ein Stück Liebe von den Eltern genommen, von den Liebenden. Mhm. Und das ist so etwas, was ich so empfunden habe, was sie gemacht hat. Unglaublich starke Frau. Und wir dürfen diese Menschen, die zu uns gehören, nicht vergessen. Unsere Verantwortung ist, dass wir sprechen, dass wir miteinander sprechen, dass wir in der Gesellschaft danach suchen sollten, was uns verbindet und nicht, was uns unterscheidet. Mhm. Weil so werden wir gut funktionieren. Wir sind ein Volk. Christian, du bist Deutsche und ich bin Deutsche. Peggy ist Deutsche. Wir sind das Volk.
Das Einzige, was uns beiden trennt, ist HSV und St. Pauli.
Das kann sein. Ich habe nichts dagegen, wenn HSV gewinnt. Ich freue mich auch, weil es ein Hamburger Verein ist. Aber wenn HSV gegen St. Pauli gewinnt, ich würde sagen, mein Herz schlägt immer noch für Pauli.
Das darf es auch. Ja, es sind also quasi zwei Generationen, die hier miteinander ihre Perspektive geteilt haben auf die ganz wichtigen Themen unserer Zeit, wie Fremdsein und Hass und Freundschaft und Menschlichkeit und all das. Also eine ganz interessante Person, die du uns auf diesem Weg auch nochmal nahegebracht hast, diese krasse rothaarige Naturgewalt, Aktivistin, kurz mal Schauspielerin am Anfang gewesen, dann aber wirklich politische Aktivistin, Journalistin, eine echt besondere Frau, die in St. Georg, da wo du auch gleich wieder zurückgehst, dein Stadtteil jeder kannte. Ne?
Ja,
das war ja
Peggy kennt
ihr Wohnzimmer.
Jeder. Und inzwischen, ich war mit Peggy auch mal ständig unterwegs, im Kiosk, beim Einkaufen, überall. Und es ist verrückt. Es gibt tatsächlich ein Hörbuch auch von dem Buch. Da gibt es sogar Spende. 15% von Erlös geht für eine soziale Einrichtung, also in diesem Fall eine kirchliche Einrichtung, die sehr viel Flüchtlingsarbeit macht in Berlin. Und schöne Stimme. Und ich wünsche mir einfach, dass in den Schulen vor allem, dass dieses Buch gelesen wird. Weil, wie du auch sagtest, Geschichten öffnen Menschen dem Herzen einen Platz zu schenken. Und das wird es auch tun.
Grenzen akzeptieren wir nicht. Das ist ich habe erst gedacht, oh, der Titel ist aber ein bisschen sperrig. Was soll denn dieser Titel? Grenzen akzeptieren wir nicht.
Ja, genau.
Es geht um so viele auch schwerwiegende Themen.
Ja.
Ist da wirklich das zentrale Thema Grenzen akzeptieren wir nicht? Es klingt fast ein bisschen zu allgemein, ein bisschen zu harmlos, ist aber ein Satz, der von ihr kommt.
Ja, es kommt von ihr.
Wann hat sie den das erste Mal gesagt oder formuliert?
Sie hat ja auch, das ist vielerlei Hinsicht. Ich weiß gar nicht, wo sie das, jeder Auftritt, wo sie in Hamburg hatte, kam immer dieses Satz, Grenzen akzeptieren wir nicht. Also sie hat nie, wenn um Meinungsfreiheit geht, von einer Institution oder von einer erhobenen Persönlichkeit akzeptieren wollen, dass das die Grenze ist. Nein, die Meinungsfreiheit. Allgemein die Freiheit, auch die Freiheit, über die Grenzen hinaus zu denken. Sie ist ja eine, wie so eine Weltbürgerin, ne? Die war in Paris, die war überall, die ist immer überall weg. Und sie ist eine Judin, sie möchte viel mehr als Mensch identifiziert werden und nicht als Judin, nicht als eine Frau, nicht als eine Weiße. Da gibt sie will da keine Grenzen, keine geografische und auch Alter. Da will sie nicht sagen, sie ist alt, da gibt es keine Grenzen. Das ist so, weißt du, sie ist so und in vielerlei und politisch ist sie, glaube ich, auch, wenn man ehrlich ist, sie hat ja auch mit Freunde gehabt, die konservativ sind, wo sie wusste, das konnte klein, aber es gab dann Gemeinsamkeiten. Sie haben gemeinsam was gegessen, getanzt. Und dann haben sie vielleicht das politische Debatte zur Seite gepackt. Das gibt's auch bei ihr, ne? Dass sie dann, wenn sie einen Menschen so geschätzt hat, aber wenn sie ihren Mund aufmachen muss, dann hat sie auch ganz laut. Da hat sie auch keinen Scheu gehabt. Wie gesagt, Diplomatie ist ihr sehr fremd gewesen.
Ja, am Ende gab es dann doch eine Grenze, die sie akzeptieren musste. Und das ist das Lebensende.
Ja.
Aber andererseits lebt sie auch weiter.
Ja.
Durch ein solches Buch.
Ja.
Wie ihr beiden es zusammen geschrieben habt, auch wenn sie das Erscheinen nicht mehr erlebt hat, als sie mit knapp 95 dann verstorben ist. Es heißt, Grenzen akzeptieren wir nicht über Migration, Heimat und den Wert der Freiheit. Umes, dir vielen Dank für heute und ja, warten wir aufs nächste Mal. Ne?
Danke für das Gespräch.
Dann vielen Dank. Schnacken wir wieder.
Alle Zuhörer, bleibt gesund.
Und du? Ja, einen guten Start als Landarzt.
Ja.
Jetzt wollen sie alle, kommen sie alle. Sind sie alle plötzlich krank? Dank dir wird der Krankenstand in Heiligenrode erhöht.
Ich will ja die Gesundheit fördern, das wird schon. Ja.
Bis die Tage wieder.
Danke, Christian. Danke.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Nicht vor jedem Haus liegt ein Stein, der uns stolpern lässt.
Auch meine Praxis wollen sie kaputt machen. Menschen meiner Art.
Es gibt so viel mehr Geschichten als Steine.
Viele meiner Freunde landeten im Gefängnis, weil sie mit Flugblättern erwischt wurden.
Mit der Hilfe von historischen Dokumenten spüren 7 renommierte Autorinnen und Autoren den unerzählten Geschichten der NS-Zeit nach.
Ich will es nicht vergessen. Und ihr sollt es in all euren Geschäften und Sorgen auch nicht vergessen.
Stolpertexte. Jetzt in der ARD Audiothek.